Wenn wir dann mal anschauen, was dann abzüglich irgendwelcher Elastizitäten zwischen verschiedenen Branchen und so noch übrig bleiben, dann sagen wir ja mal so, okay, fehlen uns so 300.000 bis 500.000 Leute für die Energiewende bis 2030. Optimalfall heißt aber auch, naja, wenig Produktion in Deutschland, ne? Also je weniger Fachkräftemangel real vorhanden ist, desto mehr ist wahrscheinlich ins Ausland auch abgewandert. Und von diesen Zahlen eben runtergerechnet, von diesen, sagen wir mal, 300.000 werden halt sehr, sehr viele Leute eine Ausbildung benötigen, weil wir eben für die Installation von Solaranlagen, von Wärmepumpen, aber auch von vielen anderen Technologien letztendlich vor allem Elektrofachkräfte brauchen.
2, 1. Herzlich willkommen zu Folge 111 des Npower Podcasts, heute zum Thema unsichtbare Krise. Und was diese unsichtbare Krise ist, steht ja im Prinzip auch im Titel drin. Und zwar die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen wollen, ist, wie lösen wir eigentlich das große Problem des Fachkräftemangels? Wir haben da über viele Kanäle auch immer mal wieder Fragen dazu bekommen, dass wir doch da mal was dazu produzieren sollen. Also deswegen haben wir gedacht, ja, müssen wir auf jeden Fall mal machen. Fachkräftemangel ist ja jetzt vor allem im Energiewendebereich, aber auch in anderen Themenbereichen und auch in anderen Branchen immer wieder ein Riesenthema. Ich habe mir das Ganze natürlich auch ein bisschen angeschaut und mal recherchiert, wie das denn eigentlich tatsächlich aussieht. Und ich fand ganz spannend, dass es eine Analyse gab, dass bei Energieversorgern, also einem der ganz wichtigen Player eigentlich auch bei der Energiewende, in den nächsten 10 bis 15 Jahren ca. 70% der Belegschaft in Ruhestand gehen wird. Und das zeigt uns dann eben auch schon, dass da wirklich extrem viel Know-how abfließen wird, beziehungsweise dann eben neue Menschen, neue Arbeitskräfte eingestellt werden müssen, um dann da auch weiterhin die Energiewende voranzubringen. Die generelle Dimension ist natürlich auch gigantisch, da gibt es auch unterschiedliche Zahlen dazu. Es gab mal eine Studie von den Grünen, aber da kommen wir, glaube ich, später auch auf jeden Fall nochmal ein bisschen detaillierter drauf, dass wir bis Ende 2035 ca. 750.000 Menschen für die Energiewende brauchen werden. Und unser Wirtschaftsminister Robert Habeck hat auch selbst schon gesagt, dass der Fachkräftemangel eines der drängenden Probleme ist. Und genau mit diesem Problem wurde sich auch letztes Jahr auf politischer Ebene ein bisschen beschäftigt. Und zwar wurde da das Fachkräfteeinwanderungsgesetz diskutiert und auch novelliert, um das Ganze dann nochmal ein bisschen auch von außen im Prinzip anzugehen, also wie dann auch Fachkräfte eben aus anderen Ländern nach Deutschland kommen können. Und darum soll es heute gehen. Und dafür haben wir uns einen Gast eingeladen, der sich jetzt seit, ich weiß gar nicht wie lange, ich glaube seit ein paar Jahren auf jeden Fall schon mit dem ganzen Thema beschäftigt und da eine Initiative gegründet hat. Und zwar heißt die Ohne Hände keine Wende. Was genau Ohne Hände keine Wende ist, das wird er uns gleich selber erklären. Aber als erstes herzlich willkommen bei unserem Podcast, Leon Trippe.
Moin, ihr beiden. Ja, schön, dass ich es jetzt auch mal zu euch in den Podcast geschafft habe. War ja ganz schön, dass wir uns bei der E-World getroffen haben. Ich bin Leon und habe letztes Jahr die Initiative Ohne Hände keine Wende mit verschiedenen Branchenvertretern ins Leben gerufen. Primär aus dem Bereich Solar- und Wärmepumpe, um eben das Thema Fachkräftemangel in den Griff zu bekommen.
Ja, sehr cool, dass du da bist. Genau, stell dich nochmal einmal ganz kurz vor. Also du hast ja jetzt gesagt, dass du diese Initiative gründest, aber wo kommst du denn ursprünglich her und was motiviert dich denn jetzt an dem ganzen Thema? Also warum hast du dann gesagt, hey, ja, das ist jetzt das Thema, da muss ich jetzt diese Initiative gründen. Also was motiviert dich dahinter?
Ja gut, ich mache jetzt ja Energiewende, sagen wir mal, seit rund 10 Jahren. Da klinge ich immer wahnsinnig alt, wenn ich das sage. Im Endeffekt habe ich mal irgendwann mit 18 in der Bürgerenergie angefangen. Komme eigentlich eher so von der Freifläche, von den großen Anlagen und bin dann über Umwege so ein bisschen am Thema Wärmeplanung gelandet. Ja, wie kann man dann auch so ganze Quartiere dekarbonisieren? Und dann war es im Grunde genommen so ein bisschen Resultat der Situation, die wir 2022 hatten. Wo letztendlich die Nachfrage im Bereich Solar- und Wärmepumpe extrem angezogen ist. Und ich damals noch aus der Perspektive der Aggregation viele Projekte zusammen umsetzen, dann einfach stark gemerkt habe, wie sehr der Fachkräftemangel letztendlich das Thema bremsen wird. Und ja, so richtig kam das dann zum Laufen Anfang 2023, einfach schlichtweg nicht mal auf meinem Mist, sondern auf ein Telefonat mit Florian Mayer-Delfo von der Instellion, anderer Seriengründer quasi aus dem Bereich der Erneuerbaren, der damals in der Allianz für Transformation am Bundeskanzleramt mit drin saß. Und da ging es ganz explizit um die Themen Fachkräftemangel und Produktionskapazitäten, speziell jetzt eher im Bereich Solar. Und aus diesem Kontext raus und im Telefonat ist dann im Endeffekt eine Initiative entstanden, in der wir mal gesagt haben, okay, hilft halt nichts, immer bloß drüber zu reden, sich drüber zu beschweren, sondern wir müssen mal machen, wir müssen mal Lösungen schaffen, sonst 2030 steht vor der Tür und wir haben keine Lösung, um es mal runterzubrechen.
Wunderbar. Und wie immer gibt es natürlich, bevor wir gleich drüber reden, was genau jetzt ohne Hände keine Wende ist, noch Entweder-Oder-Fragen von Julius.
Hi Leon, schön, dass du dabei bist. 3 Entweder-Oder-Fragen von mir. Und zwar Bremen oder Berlin?
Das ist die Endgegnerfrage gleich zu Anfang. Da ich ja in Bremen wohne, muss ich jetzt einfach konsequenterweise gerade Bremen sagen, auch wenn ich oft in Berlin bin und auch Familie in Berlin habe. Ich mag Berlin, bin gerne immer wieder dort, aber ich bin auch immer wieder froh, wenn ich so nach 3, 4, 5 Tagen immer wieder nach Hause fahre.
Alles klar. Dann 2. Frage. Du machst ja nicht nur ohne Hände keine Wende, sondern du machst auch Klimajobs. Das ist der Träger hinter ohne Hände keine Wende. Und du bist eigentlich auch noch Co-Founder von CoBenefit. Wofür arbeitest du am liebsten? Sag mal kurz, was CoBenefit ist.
Ja, also im Grunde genommen, Hintergrund, CoBenefit war genau ein Projekt ein Startup, was aus einem EU-Forschungsprojekt rausgekommen ist. Genau der Gedanke, Aggregation, viele Projekte zusammen umsetzen. In einem Viertel ist vielleicht günstiger, geht schneller. Können wir vielleicht auch nochmal den Bogen schlagen zum Schluss. Aber das war im Grunde genommen CoBenefit. Heute heißt die ganze Plattform ShiftUp, ist ein digitales Tool. Und dann gibt's ja noch ohne Hände keine Wende. Und wie du schon gesagt hast, den Bildungsträger Klimajobs dahinter, den wir Ende letzten Jahres quasi operationalisiert haben, weil wir gesagt haben, okay, wir müssen einmal die ganze Wertschöpfungskette verstehen. Und wir brauchen auch eine Hülse für Akteure, die vielleicht Unternehmen, die in-house sowas durchführen wollen, was wir da entwickelt haben. Und genau, das ist so ein bisschen die Teilung. Ich sag mal, ich habe aktuell mit dem Aggregationsthema selber, also speziell mit der Plattform, relativ wenig noch zu tun. Das läuft primär über Fluence und Dennis Schultern. Und ich habe ja größtenteils eigentlich mit der Initiative und dem Bildungsträger zu tun. Ich muss sagen, mehr Spaß machen tut natürlich die Policy-Arbeit und Co. für die Initiative. Zäher, aber auch zum Schluss natürlich das, was wirklich den Unterschied macht, ist halt der Aufbau des Bildungsträgers. Deswegen, sagen wir mal so, das Spaßigere ist nicht unbedingt immer das, was für mehr Impact sorgt, ne?
Fair enough, genau. Und dann bist du relativ aktiv auch auf LinkedIn und ich kann mich erinnern, vor ein paar Monaten mal einen Post von dir gesehen zu haben, da kommt mit Selfie vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, BMWK, und da stand so ein bisschen so, heute mal wieder BMWK. Deswegen die Frage, bist du lieber im BMWK oder arbeitest du lieber mit Partnerunternehmen für den Bildungsträger zusammen?
Insgesamt, also ich glaube, ich habe dann doch letztendlich, ja, macht die Arbeit mit Unternehmen mir, glaube ich, dann auch immer noch am meisten Spaß. Und das ist auch das schon, weil ich sage immer, das, wo ich herkomme, ne, aus der unternehmerischen Perspektive, die Policy-Arbeit ist schon Spaß und neue Sachen gestalten, aber primär jetzt wirklich dieses Konzepte gestalten, etwas Neues entwickeln, so ein bisschen so die Pionierarbeit. Das ist gerne, was ich ja eigentlich immer gerne mache und auch irgendwie in den letzten 10 Jahren immer wieder in so Themen reinrutsche. Aber ja, es macht auch Spaß, mal so im BMWK in da so Runden zu sitzen und politisch letztendlich mal so ein bisschen die Zukunft zumindest versuchen mitzugestalten. Ne? Als einzelne Person kann man dann natürlich immer seinen Mist dazugeben, gerade wenn man dann nochmal irgendwie 20 Jahre jünger als andere, alle anderen und ein paar Startups quasi vertritt und Hersteller, dann kann man auch ein bisschen freier reden, das ist ganz schön, aber ja, zum Schluss macht es dann doch eher Spaß, wenn wirklich was passiert, wenn du siehst, da entsteht was, da baut sich etwas auf, was irgendwie jetzt in dem Fall das Thema Schulung sein soll.
Dann lass uns doch mal reinsteigen, weil wir werden ja, also ihr habt ja ohne Hände keine Wende, OHKW, gegründet, um dem entgegenzuwirken, was wir eigentlich gerade in Deutschland sehen, wenn wir uns das Thema Fachkräftemangel anschauen. Und zum Beispiel hat hat Kerstin Andrea, die Chefin vom Bundesverband Energie und Wasserwirtschaft, gesagt, ohne ausreichend Fachkräfte gerät die Energiewende in Stocken. Sie kann nur gelingen, wenn genügend Hände mit anpacken. Deswegen vielleicht auch bei euch der Name ohne Hände keine Wende. Aber magst du mal kurz das Problem beschreiben, was wir eigentlich haben? Also es gibt ja dieses Buch Arbeiterlosigkeit und da ist es ja auch angedockt. Aber erklär uns mal, wie sieht es denn aktuell gerade auf dem Arbeitsmarkt aus, wenn wir uns Energiewendethemen anschauen?
Ja, oberflächlich sieht es ja ganz gut eigentlich aus aktuell. Ne? Also ich meine, wenn man mal da so drauf guckt, letztes Jahr haben wir 14,6 GW PV umgesetzt, dann auch letztendlich noch ein paar GW Wind dazu. Aber Wärmepumpen liefen letztes Jahr auch augenscheinlich noch recht gut. Jetzt ist das Problem halt ein bisschen, dass einerseits der Ausbaupfad da ist, 2030. Wenn wir das weiterhalten wollen, dann werden wir einiges an Fachkräften brauchen. Vor allem, wenn mal wieder der Neubau und die Sanierungsquote anzieht. Das ist nämlich gerade so ein bisschen der Grund, warum das Ganze ja so versteckt ist. Also augenscheinlich klappt das ja mit dem Ausbau noch, aber eben nur, weil zwei andere Bereiche essentiell letztendlich, sagen wir mal, im Keller sind. Wenn wir da mal drauf gucken, ich meine, Sanierungsquote 2023 0,83%, ne, hat sich ja sogar verringert im Vergleich zu 2022. Unser Ziel wäre ja eigentlich gewesen Verdopplung, stellenweise sogar Verdreifachung bis Vierfachung, ne? Real würden wir ja so 100 Jahre brauchen, um den Gebäudebestand komplett zu dekarbonisieren. Ne? Also, und da sprechen wir ja noch gar nicht über Sanierungstiefe. Das Problem ist einfach, wenn das Thema wieder anzieht, wie die Klimaziele postuliert sind, dann haben wir ein Riesenproblem, dann fehlen uns jede Menge Leute letztendlich, und das vor allem letztendlich auf Fachkraftebene. Ne? Uns fehlen jetzt nicht irgendwie, uns fehlen natürlich auch Leute mit einer akademischen Ausbildung, aber en gros liegt der Bedarf eben letztendlich genau auf dem Bereich der Fachkräfte. Und gerade wenn wir über Fachkraft sprechen, das ist ja auch so ein Thema, was so universell verwendet wird. Wenn wir über Fachkraft sprechen, dann sprechen wir über Leute mit einer Ausbildung. Fachkraft wird ja manchmal universell für alles verwendet. Nee, aber es ist eigentlich schon eine spezifische Bezeichnung für Leute, die eine Ausbildung haben. Und speziell, jetzt wenn wir auf die Energiewende schauen, dann sind es sehr viele Fachkräfte im Handwerk. So, wenn wir uns den Gesamtbedarf irgendwie mal 750.000 Beispiel kam ja schon anschauen, für den wir für die Energiewende potenziell brauchen, so bis 2030, das ist ja zumal das obere Ende. Es gibt ja in diesem Bericht auch aus der Allianz für Transformation noch das untere Ende, da wird dann 600.000 gerechnet, das ist für der Bedarf. Wenn wir da mal anschauen, letztendlich was dann abzüglich irgendwelcher Elastizitäten zwischen verschiedenen Branchen und so noch übrig bleiben, dann sagen wir ja mal so, okay, fehlen uns so 300 bis 500.000 Leute für die Energiewende bis 2030. Optimalfall heißt aber auch, naja, wenig Produktion in Deutschland, ne? Also je weniger Fachkräftemangel real vorhanden ist, desto mehr ist wahrscheinlich ins Ausland abgewandert. Und von diesen Zahlen eben runtergerechnet, von diesen, sagen wir mal, 300.000 wären halt sehr, sehr viele Leute, eine Ausbildung benötigen, weil wir eben für die Installation von Solaranlagen, von Wärmepumpen, aber auch von vielen anderen Technologien letztendlich vor allem Elektrofachkräfte brauchen. Wir brauchen Elektrofachkräfte und bei der Wärmepumpe eben auch noch die Anlagenmechaniker, Sanitärs- und Klimatechnik, die letztendlich die Wärmepumpen an das Heizungssystem anbinden können und auch in dem Heizungssystem eventuell noch ein bisschen was machen, wenn es dann darum geht, okay, vielleicht noch ein, zwei Heizkörper austauschen oder einen Heizkreisverteiler austauschen, dass wir einen vernünftigen hydraulischen Abgleich bekommen. Aber ja, es geht im Grunde genommen viel um Fachkräfte im Handwerk.
Genau, das finde ich jetzt einen ganz spannenden Punkt, dass du jetzt gesagt hast, dass sehr spezifische Fachkräfte gesucht werden, wie beispielsweise Elektrotechnik oder jetzt auch für die Wärmepumpen, dann also KältetechnikerInnen. Du hattest ja jetzt auch gesagt, dass im Prinzip dadurch, dass der die Gebäudesanierungsaktivität nicht so weitergegangen ist, sondern zurückgängig ist, dass das ganze Problem so ein bisschen verschleiert. Aber wie passt das denn miteinander zusammen? Also ist es so, dass dann auch im Gebäudebereich diese Fachkräfte sind? Weil jetzt von Sanierung würde man ja sagen, eigentlich die Fachkräfte eben für Gebäude von Sanierung sind, ich weiß nicht, Trockenbauer oder Maurer oder Dachdecker oder so. Aber sind das denn die dann auch PV-Anlagen
Genau, also ich meine, es gibt ja auch verschiedene Segmente immer. Ne? Also wir haben ja bei Wohngebäuden, also wir haben ja Wohngebäude, wir haben Gewerbegebäude, wir haben dann auch noch quasi ein, zwei Familienhäuser, Mehrfamilienhäuser. Und ich glaube, das Entscheidende ist einfach, dass ja aktuell viele Wärmepumpen im Einfamilienhausbereich auch gebaut werden. Ne? Es gibt ja auch jetzt zum Beispiel gerade die Situation, dass die Förderkulisse ja für Mehrfamilienhäuser gar nicht so klar ist. Ne? Das heißt, wenn da halt irgendwie weniger Sanierung passiert, also Sanierung würde da oftmals eben auch implizieren, wir brauchen Fachkräfte, die dann letztendlich auch an die Gebäudetechnik rangehen. Ich meine, noch offensichtlicher wirst halt quasi, wenn du die Neubauzahlen anguckst, ne? Also wenn du jetzt Vergleich zum Beispiel hast 2022, 23, dann sind halt da 39% weniger Einfamilienhäuser genehmigt worden in 2023. Und das hat natürlich schon einen signifikanten Unterschied. Wenn das parallel auch noch weitergelaufen wäre, dann wäre das Problem halt viel größer letztendlich, ne? Dann bräuchten wir viel, viel mehr von diesen Arbeitskräften. Ich meine, Es gibt da so auch so Zahlen von dem Jahresdurchschnitt, zum Jahresdurchschnitt 2023, die finde ich ganz interessant. Also jetzt mal so übergreifend, dass man sieht, wie das Verhältnis auch ist vom Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung, das ja auch quasi vom BMWK letztendlich mitgesponsert wird. Und da ist halt letztendlich, wenn man mal drauf guckt, der größte Bedarf jetzt immer noch im Bereich Soziales und Bildung. Das heißt durchschnittlich 19.774 Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogikexpertinnen, die fehlt. Aber danach kommt halt sofort das Handwerk mit 17.834 Bauelektrikfachkräften, die fehlen. Also das ist jetzt sofort an zweiter Stelle von den Fachkräften, die uns wirklich in Deutschland fehlen. Also fachkräftemangelmäßig ganz oben. Und das ist natürlich schon prägnant, weil ich glaube, über den Fachkräftemangel so im Bereich Soziales und auch Gesundheit, was dann sich direkt danach anschließt, spricht man halt schon sehr lange. Und im Handwerk war es halt auch lange Zeit jetzt noch nicht so offensichtlich. Klar, Baupreise sind hochgegangen und Co. Aber jetzt quasi wirklich, wo der Ausbau ja wieder anzieht, ne? Wir hatten ja auch jetzt nach dem Altmaier-Knick, hat es eine ganze Zeit gedauert, bis die Branche sich auch wieder so langsam erholt hat. Das heißt, dieser Bedarf war ja auch auf der anderen Seite nicht wirklich sichtbar. Das heißt, wir haben hier ja wirklich verschiedene Bereiche, Erneuerbare, Sanierung und Neubau quasi, die ja so ein bisschen hin und her pendeln und eben es nicht greifbar machen, wie groß der Bedarf dann teilweise wirklich zum aktuellen Zeitpunkt ist. Das heißt, wir sprechen auch bei diesen großen Zahlen für 2030 halt immer über Projektionen, wenn halt alles quasi läuft und nicht über den realen Bedarf jetzt. Über den kann man halt immer sehr schwierig sprechen, ob der jetzt wirklich gerade dem entspricht, was wir an Klimazielen haben. Und leider würde ich jetzt mal sagen, ist das gerade nicht wirklich so. Weil wenn wir so weitermachen, gerade schon gesagt, ja, 100 Jahre, bis wir quasi letztendlich den Gebäudebestand dekarbonisiert haben, dann spricht das halt ganz klar dafür, dass uns da Fachkräfte noch fehlen, wenn wir das schaffen wollen. Ne? Ja,
aber du sprichst jetzt hauptsächlich für PV und also Ausbau für erneuerbare Energien für Elektrizität an, oder? Weil es gibt ja theoretisch ja auch noch Bereiche wie Automobilindustrie für Umstellung auf Elektromobilität oder eben auch im Gebäudebereich. Also so wie du sagst, die Sanierungsaktivität, die sollte sich ja deutlich steigern und da werden da ja sicherlich auch Leute benötigt, oder?
Ja, definitiv. Also wir haben einen sehr, sehr starken Fokus gehabt von Anfang an auf die Bereiche Solar- und Wärmepumpe. Dass wir einfach gesagt haben, okay, das waren ja auch wirklich aus 2022 kommen, Anfang 2023 eben noch die Bereiche, wo es ganz markant war, wo sich es natürlich auch gespiegelt hat in den Preisen, die man letztendlich für eine PV-Anlage oder eine Wärmepumpe gezahlt hat, die sich ja teilweise verdoppelt haben irgendwie durch die ganze Krisensituation. Ne? Und das hatte natürlich auch mit Industriethemen zu tun, das hatte auch mit Lieferketten zu tun, aber auch ganz klar mit Fachkräften. Das heißt, letztendlich diese Hochpreisphase in den Griff zu bekommen, wäre auch bloß mit mehr Fachkräften gegangen. Oder eben, was wir ja gerade leider erleben, nach dem Sommer letztendlich auch im Rückgang der Nachfrage. Ne? Weil wir haben ja im Grunde genommen, also ich habe teilweise Zahlen gehört, in der zweiten Jahreshälfte letzten Jahres, dass es da Momente gab, wo manche letztendlich noch ein Viertel der Auftragslage hatten vom Vorjahr. Und das ist natürlich schon sehr prägnant. Ich meine, das betrifft jetzt vor allem die Bereiche Einfamilienhaus, PV und Solar, also Gewerbe und Co. ist dann mal noch ein bisschen konstanter. Aber das ist schon, was da passiert, ist schon ziemlich heftig.
Du hast es gerade angesprochen, dass die Preise hochgegangen sind aus mehreren Gründen. Also du hast gesagt, es gab Lieferkettenprobleme, Herausforderungen, aber eben auch schon das Thema Fachkräftemangel. Aber wäre es dann nicht eigentlich so, dass wenn jetzt auf einmal ganz wenig Fachkräfte noch zur Verfügung stehen, also die dann angeworben werden können von diesen Unternehmen, dann würde man denen, weiß ich, 10%, 20%, 30% mehr Geld vielleicht anbieten, damit die dann zu einem selber kommen, aber die Leute sind ja immer noch in den Jobs. Also wie kann es dann sein, dass die Preise dann jetzt wieder so runtergegangen sind? Oder kannst du uns da noch ein bisschen mehr vielleicht verstehen geben, wie das System da funktioniert?
Ja, genau. Also das beste Beispiel ist, glaube ich, die PV. In der PV haben wir schon sehr lange eine ziemlich hohe Arbeitsteilung, gerade bei den klassischen Solarbetrieben, die dann halt letztendlich mit einer Arbeitsteilung zwischen DC-Leuten, also DC-Monteuren, die quasi die Anlagen aufs Dach schrauben, mehr oder weniger, und AC-Monteuren, Elektrikerinnen, die quasi letztendlich dann auch die Themen Wechselrichter und Co. Bis hin quasi zum Elektromeister, der dann natürlich die Anmeldung macht, und dann auch verschiedene Rollen zwischendrin noch, also quasi die dann Gruppenleiter und Ähnliches heißen können oder Vorarbeiter. das war ja in der PV schon quasi ausgeprägt. Das heißt, da hat man ja schon letztendlich diese Arbeitsteilung ein Stück weit etabliert. Und in der PV lag es primär, sag mal, die Preissteigerung daran, dass letztendlich die Elektrofachkräfte gefehlt haben irgendwann. Also die ausgebildeten Elektriker. So, jetzt hat man sich da letztendlich natürlich in der Branche Gedanken gemacht. Ich glaube, eine Referenz gab es, die letztendlich relativ präsent ist. Das ist zum Beispiel die NPAL Academy, die dann Ende 2022 entstanden ist. Das heißt, mit dem Gedanken, wie kriegen wir mehr Leute in die Branche rein, die jetzt aus anderen Bereichen, weil immer mehr, also die gleichen Leute immer wieder im Kreis rum abwerben, ist ja auf lange Sicht kein Modell, was funktioniert. Ne? Und man muss ja dazu auch sagen, viele Startups bilden ja jetzt selber auch nicht aus oder Startup-Scale-Ups. Ne? Also je nachdem, welche, wie man sie jetzt beschreibt, ist ja leider immer noch so, dass viele nicht ausbilden. Das heißt, viele von den Fachkräften, die dort arbeiten, wurde ja von anderen Betrieben abgeworben. So, und das geht auf Dauer natürlich nicht immer weiter. Und dann kamen diese Akademie-Konzepte eben zum Einsatz. NPAL ist ein Beispiel. Parallel entstanden ist quasi in Ploching bei Stuttgart unten die Energiewende-Helden-Akademie. Auch zwei Jungs, die kommen aus der DB Training raus und haben quasi so eine Akademie gestartet, um letztendlich Leute zu qualifizieren für die Energiewende. Einfach letztendlich, um zu sagen, wir vergrößern den Pool an potenziellen Leuten. In einem sehr arbeitsteiligen Prozess können wir Leute, Quereinsteiger einsetzen, anlernen, die dann quasi in einem definierten Bereich Tätigkeiten übernehmen, die ansonsten eine Fachkraft übernehmen. So, das funktioniert halt aber in dem Fall, wenn man eine sehr gute Arbeitsteilung hat. Und das schwappt jetzt quasi ja auch schon so, sagen wir mal, die letzten 2, 3, 4 Jahre eben auch auf den Bereich Wärmepumpe rüber. Wo man vorher quasi ein System hatte, was quasi noch nicht so groß arbeitsteilig waren, meistens 2 Leute, irgendwie Gesellen und Azubi da noch irgendwie dazu. Das erweitert sich jetzt. Da hat man auch quasi so langsam Bauhelfer dabei, die dann auch logistische Tätigkeiten erstmal die Wärmepumpe stellen und Co. mit reinbringen. Aber auch Leute, die quasi in der Montage aus anderen Bereichen kommen und dann angelernt werden für diesen Prozess. Das ist eben der Ansatz gewesen, um quasi dort irgendwie versuchen, die Personalkosten im Griff zu halten. Weil wir haben schon eine ordentliche Steigerung quasi erlebt von den Gehältern in der Branche, gerade für Elektromeister, war dann auf einmal so eine Schwelle 6-stellig geknackt, ne? Weil man einfach gesagt hat, okay, es gibt halt einfach bloß eine begrenzte Zahl an Elektromeistern, aber wenn du einen PV-Betrieb hast oder PV-Anlagen anmelden willst, brauchst du halt einen Elektromeister. So, und diese Spirale haben halt natürlich viele gesehen. Die Elektromeister kriegst du nicht von heute auf morgen her, aber letztendlich dann den Ansatz wirklich zu sagen, okay, wir müssen zusätzlich Pools erschließen. Sonst gehen quasi betriebsintern letztendlich natürlich die Personalkosten zu stark hoch. Jetzt muss man dazu sagen, also wir hatten generell natürlich 2022 ein wahnsinnig hohes Preisniveau, was jetzt nicht nur durch Lieferengpässe und Fachkräftemangel zu begründen war. Ne, da wurde auch gut Geld verdient. Wo ich prinzipiell jetzt auch nichts dagegen sagen will. Ne? Also generell ist es ja so, das Handwerk, also im Handwerk, die meisten Leute verdienen ja verhältnismäßig auch weniger als zum Beispiel in der Industrie. Schade ist bloß, dass es nicht immer bei den Angestellten natürlich angekommen ist.
Das ist das, was ich gerade sagen wollte, genau. Das ja, das, was Mehreinnahmen war, war ja nicht, dass die Person, die dann die PV-Anlage wirklich draufgebaut hat, dass es bei der Person angekommen ist.
Genau. Und das ist halt ein bisschen schwierig, wenn man anfängt, über dieses Thema zu reden, Fachkräfte mal, dann ist es halt auch so, und gerade wenn man diese Preise auf Endkundenseite noch mit reinbringt, das ist teilweise sehr schwierig verständlich, aber klar ist einfach, wenn wir einfach diese Linie weitergezeichnet hätten, dann wären die Personalkosten immer weiter nach oben gegangen, weil einfach der Pool an Leuten, die man wirklich einsetzen kann, beschränkt ist. Ne? Und jetzt ist es ja so, Elektrofachkräfte werden nicht nur im Bereich PV und Wärmepumpe gesucht. Die werden überall gesucht. Ne? Also egal, wo wir hingucken in die Erneuerbaren, im Bereich Wind, auch im Bereich Wasserstoff oder überall. Also wir brauchen wir sprechen ja quasi über die Elektrifizierung von verschiedenen Sektoren. So. Und dann ist natürlich klar, dass wir überall Elektrofachkräfte brauchen. So. Und dann ist natürlich die Frage, okay, wie wirst du Elektrofachkraft? Im Grunde genommen wirst du Elektrofachkraft bloß dann, zum Beispiel, wenn du letztendlich vollen Gesellenschein in der Hand hast. Dann giltst du als Elektrofachkraft. So. Und was wir dann im Grunde genommen mit der Initiative eigentlich Anfang 2023 gesagt haben, war, naja, diese Konzepte der Akademien, die gehen ja meistens relativ schnell, relativ kurz und sind sehr stark auf die betrieblichen, alltäglichen Bedarfe beschränkt, ne? Also auf kleinere Rollen. Und wir haben dann gesagt, okay,
sag mal, wie lange
du eigentlich weiterspielen?
Sag mal, wie lang zum Beispiel diese NPAL Academy, also von NPAL, wie lange die da ausbildet? Wie lang ist denn sowas, so ein Prozess?
Das ist immer unterschiedlich, je nachdem Zielgruppe. Ne? Ich meine, die Standardsache, was zum Beispiel, was man von NPAL kennt und auch von den Energiewendehelden und was auch andere quasi nachbauen, ist letztendlich so eine zweiwöchige Schulung für DC-Monteure. Also letztendlich nach 2 Wochen, du bist vorher vielleicht Koch und springst hinterher aufs Dach und montierst Module. So, das kann man jetzt natürlich gut oder schlecht heißen. Prinzipiell funktioniert es aber. Es gibt Leute, also, und ich sag mal, da will ich jetzt auch gar nicht drauf gehen, welche Berufszweige dafür eher oder mehr oder weniger geeignet sind. Es gibt einfach Leute, die haben keinen Abschluss quasi als Dachdeckerin oder Elektrikerin und sind trotzdem nach 2 Wochen so fit, dass sie quasi in der Montage mitwirken können. Das ist, sag mal, der Status quo gewesen, den ich damals so vorgefunden habe.
Ich dachte immer, dass Deutschland ein relativ hierarchisch strukturiertes Land ist, mit was du machen darfst, mit einer Ausbildung, was du nicht machen darfst. Du hast eben auch gerade angesprochen, du musst Elektromeister sein oder Meisterin, um dann diese Anmeldung vornehmen zu können. Wie kann es dann sein, dass in solchen Akademien von diesen Energiewendehelden oder von NPAL, dass du nach 2 Wochen dann aufs Dach drauf darfst? Was verstehe ich da gerade nicht? Oder was ist da, was fehlt mir da?
Also das Ding ist ja, also genau der Punkt arbeitsteiliger Prozess. Es gibt ja unterschiedliche Aussagen. Ne? Also jetzt zum Beispiel für PV gibt es letztendlich die Aussage, naja, 90% aller Tätigkeiten können halt durch Leute durchgeführt werden bei der Installation von einer PV-Anlage, speziell jetzt so im Bereich Einfamilienhaus, von Leuten, die jetzt auch keine ElektrikerInnen sind. Ne? Also weil sehr viele Tätigkeiten halt im Grunde genommen Kabelkanal. Ne? Also um jetzt einen Kabelkanal zu montieren und da ein Kabel reinzudrücken, ohne das jetzt anzuschließen, brauchst du dafür eine Elektrikerin? Eigentlich nicht. Ne? Und es gibt halt ganz viele solche vorbereitende Tätigkeiten, die man halt sagen kann, okay, da gibt es eben einen Pool an Quereinsteigerinnen, die dort den Fachkräften sehr gut zur Hand gehen können. Also mit dem Gedanken, die vorhandenen Fachkräfte müssen jetzt nicht mehr arbeiten, dass wir mehr machen oder mehr installiert bekommen, sondern wir entlasten die eben in den Prozessschritten, die nicht zwingend letztendlich diese Qualifikation als Elektrikerin oder Anlagenmechanikerin SAK, wenn wir jetzt Sanitär, Heizung, Klimatechnik, um das mal ausgesprochen zu haben, wenn wir jetzt über den Bereich Installation von Wärmepumpen gehen. Da gibt es ja zum Beispiel gefahrengeneigte Tätigkeiten, da sprechen wir dann über Gas, da sprechen wir über Trinkwasser. So, da gibt es dann auch Restriktionen, gewisse Privilegien, wo man halt sagt, okay, da brauchten wir mindestens Personen mit Qualifikation X. Und genauso ist es halt auf der Elektroseite auch, es sind halt spezielle Tätigkeiten. Wir können jetzt natürlich sehr tief reingehen. Es gibt ja auch noch quasi, es gibt die vollwertige Elektrofachkraft, dann gibt es noch die Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten, dann gibt es die elektrisch unterwiesene Person. Es gibt ja auch Varianten schon vorgesehen letztendlich, wo man sagt, okay, man hat Leute, die sind nicht voll ausgebildete Elektrofachkräfte, aber können unterstützen in festgelegten Bereichen oder als Helfer. Ne? Diese Sachen sind ja auch, die gibt's ja schon länger. Ne? Ich glaube, die Besonderheit, die wir dann gesagt haben oder die wir dann in dieses Thema reingebracht haben, und das haben wir jetzt auch nicht gänzlich neu erfunden, ist halt, wenn wir jetzt Helferinnen und Quereinsteigerinnen, Berufsverwandte, Zugewanderte vielleicht auch ohne vollständige Anerkennung in so eine Branche reinholen, dann sollten wir da aber auch es hinbekommen, dass die langfristig auch einen Berufsabschluss abmachen. Auch wenn sie jetzt nicht nochmal eine klassische 3,5-jährige Ausbildung oder verkürzt 2 Jahre oder bis runter auf 2 Jahre oder so reingehen, sondern wir brauchen halt quasi eine Art modulare Weiterbildung, wo wir sagen können, über Zeit können die Leute dann trotzdem zum vollwertigen Abschluss.
Ganz kurz, du redest jetzt über die Initiative Ohne Hände, keine Wende und nicht mehr über die NPAL Akademie, ne? Nur das jetzt
klar zu genau, sehen. Genau, das ist genau der Punkt, wo quasi wir damals mit den Aktivitäten angefangen haben. Wir haben quasi diese Akademiekonzepte grundsätzlich am Markt gesehen, die jetzt auch nichts grundsätzlich was Neues sind in anderen Branchen, ne? Aber es ist jetzt schon was Neues gewesen. In der PV-Branche, ich meine, IBC zum Beispiel, auch ein Beispiel, IBC Solar, die haben ja auch quasi Schulungsdächer und Co. bei sich vor Ort. Das heißt, gibt's auch länger. Der DGS, also die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie, die macht ja auch schon länger mit ihrer Solar- oder Sonnenschule. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, auch schon so Crashkurse quasi. Aber das sind halt alles immer bloß so relativ, sag mal, das sind Weiterbildung, die sich primär an den betrieblichen Bedarfen orientiert. Und unser Punkt war halt wirklich zu sagen, okay, wenn wir wirklich im großen Stil, und wir sprechen ja jetzt hier wirklich über große Mengen, ne? Also wir sprechen jetzt darüber, dass wir quasi ausgehend von den 750.000 bis zu 360.000 neue Leute quasi auf Fachkraftebene in der Energiewende brauchen und 260.000 bis zu 260.000 auf der Helferebene. So, jetzt muss man sich mal vorstellen, wir wollen ja nicht 260.000 Helferinnen in eine Branche holen und die alle in Deadends reinschicken, wo wir sagen, okay, die können halt bis zu Punkt X und können dann vielleicht noch irgendwo quasi ein DC-Team, also ein Team von Monteuren leiten, aber die kommen beruflich nicht weiter. Also die können sich nicht wirklich fortqualifizieren, die können keinen Berufsabschluss bekommen. Und da war halt das Spannende, da habe ich im Kontext der Allianz für Transformation da am Bundeskanzleramt irgendwann mal die Bertelsmann-Stiftung, also Roman Wink von der Bertelsmann-Stiftung kennengelernt, der sich seit Jahren mit dem Thema Teilqualifikation auseinandergesetzt. Und Teilqualifikation ist im Grunde genommen ein Instrument, das ist ja irgendwann mal aus der Ecke IHK entstanden, also eigentlich bei einer IHK in Kooperation mit einer Arbeitsagentur entstanden, mit dem Gedanken, es wäre doch schön, mit Weiterbildung abschlussorientiert sind. So, und das gibt es jetzt seit über 10 Jahren auch im IHK-Bereich, dass Leute quasi eine Art Teilqualifikation, also eine modularisierte Umschulung im Grunde genommen machen über eine längere Zeit. Das heißt, es sind Leute über 25, die keinen Berufsabschluss haben in dem Bereich, in dem sie arbeiten, also keinen passenden. Also die können vielleicht auch mal einen gemacht haben, aber die arbeiten in einem Bereich, für den sie keinen Berufsabschluss haben. So. Und eine Teilqualifikation ist, wie gesagt, jetzt nichts anderes als eine modularisierte Umschulung. Das heißt, das leitet sich letztendlich von der Ausbildung ab, von den Rahmenplänen. Das heißt, der gesamte Ausbildungsberuf wird in einer Maßnahme auf dem privaten Bildungsmarkt gespiegelt. Und so kann man dann halt irgendwann auch sagen, man bringt die Leute zu sogenannten externen Prüfungen bei der Handwerkskammer. Also man kann ja regulär in der Ausbildung eine Gesellenprüfung machen. Und die gleiche Prüfung kannst du ähnlich wie eine externe Promotion quasi auch von extern machen, indem du sagst, du weißt nach, dass du quasi praktisch und theoretisch das gelernt hast, was letztendlich in der Ausbildung drinsteht.
Jetzt hast du einmal gesagt, dieses Wort Teilqualifikation, danach hast du aber gesagt, dass das eine gesamte Ausbildung ist. Also manchmal sagst du Teil, manchmal sagst du Gesamt. Also kriegen die Leute am Ende jetzt eine komplette Ausbildung und können sich dann Fachkraft für X nennen oder können Sie das nicht?
Das ist genau das Ding. Also ich sage mal Teilqualifikation, ich habe mir das irgendwann mal diesen Begriff, der hat sich bei mir irgendwann mal eingelaufen. Im Grunde genommen geht es um Teilqualifizierung und um ein Set an Teilqualifikationen nennen. Also wir haben ein Modell von mehreren Teilqualifikationen, die zusammen den Ausbildungsberuf darstellen. So, und damit haben wir quasi abschlussorientierte Weiterbildung, weil wir die einzelnen Module quasi komplett, mit den einzelnen Modulen quasi den kompletten Ausbildungsberuf darstellen.
Das heißt, du hättest jetzt zum Beispiel, du hast eben einmal dieses Beispiel genannt, ein Koch, eine Köchin. Das heißt, wenn du sagst, okay, ein Koch, eine Köchin, die vor 5 Jahren eine Ausbildung gemacht hat, jetzt aber irgendwie im Solarbereich zum Beispiel arbeitet und zum Beispiel eine Familie hat, die sie ernähren muss, die kann jetzt nicht zurück und in 2 Jahren eine Ausbildung machen auf 800 Euro oder sowas, weil die einfach mehr finanziellen Bedarf hat. Aber die würde dann weiter in ihrem Job arbeiten, nebenher die mehrere Module über eine gewisse Zeit belegen, abschließen und dann in so eine externe Prüfung an der Handelskammer tatsächlich diese komplette Ausbildung abschließen und dann wirklich auch eine Qualifikation in dem Bereich haben, in der sie tatsächlich arbeitet. Ist das das Konzept, was ihr bei Ohne Hände, keine Wände unterstützt und aufbaut?
Genau, genau. Und wirklich halt mit dem Prinzip, dass du nachher einen gleichwertigen Abschluss zum Schluss hast.
Ne? Okay. Und so, damit habt ihr das Ziel, externe Leute, die nicht im Energiewendebereich unterwegs sind, für die Energiewende fit zu machen oder dass sie einen Beitrag da leisten können.
Genau, genau. Diesen Einstieg letztendlich zu erleichtern. Also das Thema, ich sag mal im Englischen, ist es sehr schön mit dem Thema Re- und Upskilling. Also erstmal es hinzubekommen, also gefördert eine Art Reskilling hinzubekommen für Leute aus einem anderen Bereich und dann dieses Upskilling Overtime letztendlich halt auch noch hinzubekommen. Und gerade den zweiten Teil, das ist das, was wir dann einfach sehr stark im Fokus haben, ne? Dass die Kandidaten wirklich eine langfristige Perspektive dann auch in der Branche bekommen.
Und jetzt, ihr arbeitet ja auch mit Partnerunternehmen zusammen. Da kannst du vielleicht auch nochmal so ein bisschen sagen, wer da mit dabei ist. Einfach nur ein paar Beispiele, dass man weiß, was man sich darunter vorstellen kann. Aber ist es dann so, dass diese Partnerunternehmen, die bei euch dann dabei sind, im Prinzip ein Interesse dran haben, dass die Leute, die ihr dann ausbildet oder eben über diese Teilqualifizierungen dann ja, qualifiziert, dass die dann zu denen in die Unternehmen gehen? Und was sagen denn die Unternehmen generell zu solchen Personen, also die jetzt nicht klassischerweise, sag ich mal, eben nach der Schule Ausbildung gemacht haben?
Genau, also das ist, ich glaube, vieles erklärt sich, warum wir da auch quasi dieser Ansatz im Kontext der Initiative so fruchtbaren Boden gefunden haben, hat mit der Struktur der Partner. Ne? Wir haben jetzt zum Beispiel so Akteure wie dann auch so eine Thermondo dabei, die halt einfach aktiv schon mit Quereinsteigerinnen arbeitet. Ne? Es gab letztes Jahr zum Beispiel auch eine Studie, ein Gutachten quasi im Auftrag der Sprint, der Bundesagentur für Sprunginnovation, wo Thermondo mal quasi analysiert hat bei sich, wie hoch ist der Hebel letztendlich durch Punkte wie Standardisierung, also erstmal Arbeitsteilung, Standardisierung, Digitalisierung und Einsatz von Quereinsteigerinnen. Da kam dann genau raus, letztendlich, naja, Arbeitsteilung, Standardisierung, Digitalisierung wichtig, ist quasi die Grundlage, aber die Grundlage dafür, dass wir dann einen großen Hebel nehmen können, nämlich Quereinsteigerinnen. Die haben quasi schon Quereinsteigerinnen in ihren Teams mit drin. Da geht es halt dann so ein bisschen um die Frage letztendlich, ja, wenn du jetzt jemanden in so ein Team reinholst, der halt dann letztendlich erstmal angelernt da in dem Bereich arbeitet. Der will ja auch eine Perspektive haben. Das heißt, es ist nicht einfach nur so, dass wir jetzt sagen, okay, wir bauen jetzt hier so einen riesen Talentpool auf und verteilen dann die Leute auf die Branche. Das ist auch sehr kompliziert. Ne? Also du musst ja auch erstmal die Leute finden, du musst es erstmal finanziert bekommen, du musst auch die Leute erstmal davon überzeugen, erst eine Weiterbildung zu machen und dann angestellt zu werden. Viel leichter ist es, wenn du wirklich die Situation hast, die Leute werden angestellt und gehen dann in eine Weiterbildung rein, gefördert. Das Schöne ist, es ist beides möglich. Wenn wir über geförderte Bildung reden, dann denken die meisten immer bloß an die Situation, okay, man ist arbeitslos, holt sich einen Bildungsgutschein quasi und geht dann quasi in eine Weiterbildung gefördert. Das geht auch für Beschäftigte. Die Konditionen gerade für letztendlich die abschlussorientierte Weiterbildung sind sogar sehr, sehr gut. Das heißt, da sprechen wir über 100% Förderung der Lehrkosten, also der Kosten für den Lehrgang und 100% auch der Arbeitsentgelte. Das heißt, die Leute kosten das Unternehmen auch nichts, während die in der Qualifizierung sind. So, und gleichzeitig sind die 25% der Maßnahmenzeit auch wirklich bei den Unternehmen und arbeiten da. So, und wie gesagt, da wir mit sehr vielen, also sag mal, der Kreis der OAKW-Partner am Anfang einfach sehr, sehr Startup geprägt war, war das natürlich auch was sehr gut schon in deren Denke reinpasst. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass ja das Handwerk en gros noch ein bisschen anders funktioniert. Ne? Und so ein durchschnittlicher Handwerksbetrieb hat halt eigentlich 9 Personen. Und jetzt sprechen wir über auf der anderen Seite so Handwerksbetriebe wie Thermondo, die halt 500 Handwerkerinnen, also bloß Handwerkerinnen beschäftigen. So, das ist natürlich schon immer eine ganz andere Nummer. Auf der anderen Seite haben wir aber auch so Hersteller wie zum Beispiel eine Weiland mit dabei. Die haben witzigerweise den Gedanken, den wir haben, auch schon pilotiert. Also diese ganzen Ansätze, die haben so in Bruchstücken schon am Markt bestanden. Weiland hat zum Beispiel ein eigenes Quereinsteigerprogramm mal ungefördert quasi auf die Beine gestellt und hat gesagt, okay, wir gucken jetzt mal, wer hat denn 40% Überschneidung mit dem Anlagenmechaniker SAK quasi in der Ausbildung. Und dann haben die zum Beispiel gesehen, okay, ja, so ein Kfz-Mechatroniker, der hat eigentlich schon mal was von Elektrik gehört, der kennt schon Kältetechnik, der kennt auch schon mal was von zum Thema wassergeführte Kreislaufsysteme, würde doch eigentlich einen super Wärmepumpenmonteur machen. So, und dann haben die selber eigenständig so ein 6-Monate-Programm zum Beispiel ins Leben gerufen, wo die genau das gemacht haben. Und zwar nicht nur mit den ganz großen Betrieben, sondern auch mit, sagen wir mal, so mittelständischen Handwerksbetrieben. Die haben dann quasi Leute für die qualifiziert und die an die Handwerksbetriebe vermittelt. Das heißt, generell ist es so, dass das natürlich einfach gerade auch so eine gewisse Industrialisierung des Handwerks gerade im Gange ist. Also das muss man schon ganz klar sagen. Das muss auch vor allem kommen. Gerade wenn wir uns mal angucken, 74% aller Wohngebäude, glaube ich, sind Einfamilienhäuser. So, wenn wir jetzt aus jedem Einfamilienhaus ein Meisterstück machen, dann wird das massemäßig nicht klappen. Wir müssen da schon in anderen Prozessen denken. Wir müssen da einfach schneller vorangehen. Wir müssen da wirklich gucken, dass wir die Qualität in einer gewissen Quantität liefern. Und das Schöne ist ja wirklich eigentlich klassischerweise Arbeitsteilung. Und Spezialisierung spricht da auch nicht nur für quasi mehr Quantität, sondern im Regelfall auch für mehr Qualität. Wenn ich den gleichen Handgriff regelmäßig mache, werde ich im Regelfall besser darin. Und das ist ähnlich, ich vergleiche es immer ganz gerne mit quasi dem Thema, wenn ihr mal beim Arzt war, im Krankenhaus seid, so, wo tut die Spritze mehr weh? Vom Oberarzt oder von einer Gesundheits- und Krankenpflegerin? So. Meistens halt quasi vom Oberarzt, so, weil der das seltener macht. Ne? Und ich glaube, das ist genau der entscheidende Punkt, so, dass quasi Meisterinnen quasi Tätigkeiten meistens besser verstehen, ist keine Frage, und den gesamten Prozess besser verstehen. Aber letztendlich geht es darum, wer kann diesen Prozess seriell umsetzen in der benötigten Menge, die wir eben klimapolitisch quasi vor uns haben.
Leon, erzähl mal jetzt, wo ihr dann, wenn ihr mit diesem ganzen Prozess im Hinterkopf habt, wo seid ihr denn jetzt gerade mit OHKW? Also werdet ihr Bildungsträger nicht nur in Berlin sein, sondern werdet ihr Angebote überall in Deutschland haben? Wird das dann eben Teil von vom Staat finanziert, diese Weiterbildung und die Weiterqualifikation? Wo siehst du OHKW in 5 Jahren? Was sind die großen Herausforderungen, die auf euch zukommen? Gib uns mal nochmal so das Update, wo ihr jetzt gerade seid, womit ihr struggelt und wo ihr euch in ein paar Jahren seht.
Ja, also ich sag mal so, wir haben in der ersten Jahreshälfte 2023 haben wir quasi dieses Curriculum entwickelt, zusammen mit der Bertelsmann Stiftung und dem BBB, also dem Bildungsverband. Und dann nach dem Sommer kam natürlich letztendlich der Nachfragerückgang, wo wir eigentlich gesagt haben, okay, und dann fangen wir an, das Programm zu skalieren. Das war dann natürlich erstmal nicht möglich, weil tendenziell erstmal Leute in der Branche entlassen wurden, anstatt eingestellt wurden. Also meine Einschätzung ist, dass wir halt jetzt schon 3000 Arbeitsplätze verloren haben, mindestens, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Und unser Ziel war halt im Grunde genommen zu sagen, wir skalieren das Ganze mit der vorhandenen Infrastruktur. Das heißt, eigentlich wollten wir letztendlich die Hersteller mit drauf bekommen, den Großhandel mit drauf bekommen, am besten natürlich auch die Handwerkskammern und Innungen, um wirklich so ein flächendeckendes Programm anzubieten. Weil die Bottlenecks, die wir ja haben, sind im Grunde genommen vor allem zum Schluss die Infrastruktur, also die Räumlichkeiten, in denen du Leute fachpraktisch schulst, weil wir sprechen über Handwerk, das kannst du nicht bloß digital lernen. Da musst du auch mal was anpacken und auch quasi in einer Umgebung, die jetzt vielleicht nicht direkt Baustelle ist, wo dann nicht direkt ein Kunde nebendran steht oder wo mal ein bisschen der Druck, die Geschwindigkeit raus ist. Und dann haben wir halt auch das Problem der Schulungskräfte. Das heißt, wir haben einen massiven Mangel an Schulungskräften für den Bereich. Also wenn man sich einfach das aktuell mal anguckt, ich meine, bei Handwerkskammern und Innungen, was da bisher passiert, ist halt primär, existierende Infrastruktur dort ist primär der Ausbildung und der Meisterschule gewidmet. Die machen auch Weiterbildung nebenbei und Fortbildung. Aber es ist halt so, dass das in den Zeiten gemacht wird, die noch über sind, mehr oder weniger. Es wird jetzt auch immer mehr Infrastruktur gebaut, wirklich für die Weiterbildung. Aber Fakt ist einfach, wir können quasi dieses Delta, was wir gerade haben, rund 300.000 Leute, die uns 300.000 Hände quasi angelernte perspektivische Fachkräfte.
Hoffentlich 600.000 Hände, aber oder wollt ihr nur einhändische Menschen einstellen?
Das stimmt tatsächlich.
Dummer Scherz, mach weiter.
Ja, alles gut. Das hast du mich erwischt. Genau, das sind halt die Probleme, mit denen wir gerade kämpfen. Also wirklich zu sagen, okay, wie kriegen wir das aktuell gebacken in einer Marktsituation, wo wir eigentlich eher rückläufige Zahlen im Verbau und Co. haben, wo eigentlich Hersteller quasi auf Geräten sitzen, die sie nicht vertrieben bekommen. Und das ist ja nicht nur in Deutschland so. Ne? Also wir haben ja gerade zum Beispiel Wärmepumpe, ist ja europaweit, hakt gerade so ein bisschen. Ne? Und in der Situation jetzt endlich einfach mal die ersten Piloten irgendwie auf die Straße bringen. Also das heißt, wir planen gerade mit dem Bundesverband also Solarwirtschaft quasi eine Qualifizierung von Zugewanderten letztendlich für die Montage von PV-Anlagen, also DC-Tätigkeiten wieder. Und dann schauen wir gerade, dass wir genau das Programm, das Weiland fährt, quasi letztendlich die Leute mit Vorerfahrung zu Wärmepumpenmonteuren machen, dass wir einfach so einzelne Module wirklich rausdrucken, weil es sind jeweils 6 Module auf beiden Seiten, die wir haben. Aber dass wir so die einzelnen Module rauspicken, die ja immer so ein gewisses Jobprofil widerspiegeln, dass wir mit denen einfach erstmal zum Starten kommen. Weil ich glaube, das Problem ist, man kann halt ewig über dieses Thema reden. Und natürlich gibt es Konflikte, die da gerade ganz klar da sind. Ne? Und auch Bildungsstandards und Co., die alle gerade so ein bisschen hier und da mal in Frage gestellt werden, ne? Also ich meine, Anerkennung ist ein großes Thema. Vorhin hattest du auch schon gesagt, Markus, Fachkräftezuwanderungsgesetz, ne? Also Fachkräftezuwanderungsgesetz ist schön, aber wir sprechen halt gerade hier im Handwerk von Berufen. Das ist nicht so, wie wir jetzt, guck mal, zum Beispiel, dass ich saß letzte Woche Dienstag wieder bei einem großen Solarunternehmen im Süden unten. Da saßen wir halt im Raum mit 5 Leuten und haben halt auch gesagt, naja, wir haben auch alle nicht irgendwie Solarwärmepumpe gelernt. Aber wir arbeiten jetzt alle in dem Bereich und das ist kein Problem und wir brauchen keine ausführliche Weiterbildung. Aber einfach, weil wir alles studierte Leute sind größtenteils, bis auf der Trainer, der quasi virtuell zugeschaltet war in dem Gespräch. So, das ist halt bei so quasi Handwerksbetrieben, die ja auch zulassungspflichtig sind teilweise, einfach nochmal ein bisschen was anderes. Haben wir viel mehr Regularien dahinter und die Anerkennung quasi von einer ausländischen Elektrikerin zum Beispiel als Elektrofachkraft in Deutschland ist eine Katastrophe. Du musst eigentlich immer einen Bachelor gemacht haben im Ausland, um in Deutschland quasi als Fachkraft anerkannt zu werden. Das ist echt ein großes Thema. So. Und damit kämpfen wir natürlich auch, ne? Weil wir einfach so diese klaren Rahmenbedingungen fehlen einfach so ein bisschen, ne?
Naja, das passiert ja meistens, wenn man was zum ersten Mal dann groß macht, ne? Also das ist eben, dadurch, dass es keine Blueprints gibt, das passiert eben, wenn man was zum ersten Mal macht. Aber sag mal, würdet ihr dann eben anfangen, verschiedene Stützpunkte in verschiedenen Bundesländern aufzubauen oder in verschiedenen Städten anzufangen? Oder wie würde so eine Roadmap und so ein Rollout von euch aussehen?
Also der Rollout, sag mal, läuft gerade ganz simpel gesagt bedarfsgerecht. Also da, wo wir die Bedarfe der Unternehmen haben und nebenbei noch die Infrastruktur haben, da fangen wir jetzt an zu starten, ne? Und das Problem wirklich, und was ich auch im letzten Jahr so gelernt habe, das ist echt ein Thema für diese geförderte Bildung, so 12 bis 15 Leute zusammenzubringen an einem Standort zum gleichen Zeitpunkt. Es ist schön, wenn du ein Unternehmen hast, das sagt, das stellt jetzt 12 bis 15 Leute auf einmal ein oder will die auf einmal qualifizieren. So, aber das musst du in der aktuellen Marktsituation auch erstmal hinbekommen, ne? Selbst die Großen, ne? Das heißt, das größte Problem ist immer, wie ist so eine Kohorte an Leuten zusammengesetzt?
So ein Matchmaking, was ihr dann eigentlich davor nehmen müsst, oder?
Genau, das Matchmaking. Und das Matchmaking halt mit vielen Variablen, ne? Das heißt, Matchmaking mit Standort, mit Schulungskraft, mit Arbeitgeber dann auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite mit den Kandidaten, ne? Das ist schon relativ komplex. Und daran, ich sag mal so, beißen wir uns gerade so auch so ein bisschen die Zähne aus, ne? Aber wie du sagst, die ersten Schritte sind dann immer komplex. Und ich glaube, das Spannende ist halt wirklich, wenn es mehr Sichtbarkeit bekommt, Stück für Stück. Und es ist ja auch noch sehr viel Vertrauen aufbauen, gerade bei so auch kleineren, mittleren Handwerksbetrieben. Die größeren, die stellen die Leute teilweise auch so ein, ne? Also auch ohne Qualifizierung und qualifizieren die in den Teams auf der Baustelle. Aber gerade so ein bisschen kleinere Handwerksbetriebe, da musst du halt noch mehr Vertrauensarbeit auch leisten.
Und wie ist deine Wahrnehmung jetzt so generell auch von außen? Also wie wird diese Initiative jetzt beispielsweise auch, du hast ja gesagt, du bist im BMWK etc., also auch so von der politischen Ebene wahrgenommen. Also ist das schon so, dass die das Ganze supporten oder da so das halt mal angucken, das macht jetzt da ein bisschen die Industrie und das ist
eine Initiative. Der Trippel, der versucht da mal was, wir gucken genau, da mal, wie das läuft. Wir gucken uns das mal an.
Ich sag mal so, wir saßen ja letztes Jahr in der Arbeitsgruppe Fachkräftequalifizierung vom BMWK mit drin, als einziger Nichtverband in dem Sinne. Ja, ne, also ich sag mal so, man schaut sich das schon sehr genau an, was wir da machen. Und ich sag mal, wir greifen ja die Hebel an, ne, die in der Maßnahmenliste auch drinstehen, quasi letztendlich aus der Taskforce Fachkräfte der Allianz für Transformation. Das ist ja, wir gehen das ja wirklich konkret an. Die Handwerksorganisation bewegt sich mittlerweile auch. Ist natürlich ein bisschen größerer Karren, die brauchen ein bisschen länger an ein paar Stellen, haben mehr Abstimmungsbedarf.
Was meinst du damit? Also was ist da so die Herausforderung mit denen?
Genau. Das große Problem, was wir haben, ist halt, was so ein bisschen im Raum steht, ist halt dieses Thema Bildungsstandards, was ich eben meinte. Ne? Also es wurde ja auch oftmals so dargestellt, als würden wir oder als würde jetzt quasi die Startup-Welt komplett an den Bildungsstandards schleifen wollen, ne? Und die irgendwie runterziehen wollen. Ich glaube, es gibt halt einen Unterschied zwischen Ausbildungsberufen und Jobprofilen, die real gefragt sind. Und es gibt Helferinnen in ganz vielen, vielen Bereichen. Ne? So entscheidend ist ja, dass der Wille da ist, die Leute weiter zu qualifizieren. So, und da hatten wir halt letztes Jahr sehr viel Abstimmungsbedarf, auch mit der Handwerksorganisation als breiteres, weil das halt einfach das Thema Teilqualifikation da einfach auch noch nicht so verbreitet war, auch so quasi bei einzelnen Handwerkskammern und Innungen. Da wurde dann schnell gedacht, wir bauen Konkurrenzprodukt zur dualen Ausbildung auf, was gar nicht stimmt, ne? Also dieses Thema Teilqualifizierung richtet sich bloß an Leute über 25. Alle unter 25 sollen ruhig in die Ausbildung gehen, ne? Das ist ja auch ein sinnvolles klasse Konzept, ne? Also ich meine, aus der ganzen Welt schauen ja Leute nach Deutschland, genau wegen diesem Konzept. Und da das jetzt irgendwie zu ersetzen, wäre ja wenig sinnvoll. Aber wir wollen halt quasi eine Einstiegsmöglichkeit für Leute über 25 letztendlich schaffen. Und wo das auch witzigerweise sehr viel Anklang bekommt, manchmal mehr als in Deutschland, wirklich auf europäischer Ebene. Da haben wir auch dieses Thema Net Zero Industry Act, Net Zero Industry Academies, die damit kommen sollen, ne? Also das sind ja auch, ich meine, die Probleme, die wir in Deutschland haben, haben wir auch überall in Europa, ne? Und es kommt immer ein bisschen drauf an, im Endeffekt, eigentlich, glaube ich, irrelevant, welches Land, aus welcher Perspektive schaut man halt drauf. Es gibt halt die Perspektive des BMWK, die primär ja, wirtschaftliche, klimapolitische Perspektiven im Kopf hat. Dann gibt es das Thema quasi BMAS, also Bildungsministerium für Arbeits und Soziales, die halt primär die arbeitsmarktpolitische Perspektive hat, also möglichst viele Leute in gute langfristige Arbeit zu bringen. Dann gibt es halt noch das BMBF, das Bildungs- und Forschungsministerium, das halt das Thema Bildungsstandards im Kopf hat. Ne? Und je nachdem, mit wem du darüber redest, gibt es halt unterschiedliche Perspektiven drauf. Ne? Klar ist einfach, glaube ich, dass wir irgendwo, wir haben ein gewisses Dilemma zwischen diesen Positionen und wir werden nicht alle Positionen, alle Wünsche zu 100% erfüllen können. Aber genau deswegen haben wir ja gesagt, ist eigentlich dieses Thema Teilqualifizierung ein sehr spannendes Instrument, weil wir halt diese Gratwanderung schaffen, zwischen Leute anzuqualifizieren, erstmal auf Jobprofile. Das haben wir ja quasi mit den Partnern gemacht. Wir haben ja diese Module so geschnitten, dass sie auf Jobprofile passen. Also auf abgeschlossene Tätigkeitsbereiche in den Unternehmen, in den Betrieben. Und wenn wir halt es jetzt quasi nochmal hinbekommen, dass man wirklich deutschlandweit einheitliche Teilqualifizierungsmodelle haben, was ja schön wäre, dann ist das ja auch gesichert. Ich meine, der BDA hat auch den Vorschlag gebracht, wirklich, dass es eine Garantie für die Leute gibt zur externen Prüfung, wie halt bei der Umschulung. Aber das sind halt so ein paar Details, die sich da gerade noch bewegen. Aber ich glaube, generell ist die Richtung schon relativ klar, in die es gehen muss.
Du hast gerade Wort BDA genutzt. Kannst du nochmal sagen, was BDA ist? Und dann eine Frage, die du eben schon nochmal angesprochen hast, ist dann Bedarf an AusbilderInnen. Also sind das dann BerufsschullehrerInnen, die wir dann da hauptsächlich sehen werden? Oder sind das andere Menschen? Weil in einem relativ stark hierarchischen System für Ausbildung haben wir ja eigentlich hauptsächlich, dass das BerufsschullehrerInnen sind, die da für die Ausbildung tatsächlich zuständig und verantwortlich sind.
Naja, der BDA ist ja der Bundes, ich musste gerade selber nochmal schauen, die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände, um es wirklich richtig zu zitieren hier. Das heißt, Arbeitgebervertretung. Ne? Die haben das, also eine Arbeitgebervertretung hat das gefordert, was ja eigentlich ganz interessant ist. Ne? So, und beim Thema Schulungskräfte, ich meine, da muss man halt immer dazu sagen, wir bewegen uns auf dem privaten Bildungsmarkt. Der ist anders, ich will jetzt böse Zunge sagen, weniger reguliert letztendlich als der Bereich der klassischen Ausbildung. Aber realistisch betrachtet können wir auch nicht nur die Leute mit den Berufsschullehrern qualifizieren, weil ich meine, LehrerInnen fehlen an vielen Stellen und Ecken und Enden immer noch. Ne, das heißt, wir haben auf der anderen Seite aber auch einen großen Pool an Leuten, die aus der Praxis rausfallen. Ich meine, in manchen Gewerken bis zu 30% in den nächsten 10 Jahren. Ne? Wäre ja perfekt, diese Leute als Schulungskräfte zu gewinnen. Ne?
Oder du meinst, wenn die in Rente gehen, ja?
Genau. Ja. Vielleicht auch sogar, wenn Leute schon in Frührente gehen, ist ja auch ein angenehmer Job, den man vielleicht dann noch mal ein paar Jahre macht.
Oder eben auf 50% dann oder sowas, ne? Also nicht also nicht komplett, nicht 100%, sondern eher Teilzeit oder was.
Absolut, absolut. Und gerade im Handwerk gibt es ja auch viele Leute, die Jobs machst du manchmal auch nicht so lang. Ne? Also wenn ich da an Jobs wie Dachdecker denke, ne, das ist halt, du bist auf dem Dach, ne, und das machst du vielleicht nicht ganz so lang wie ein Elektrojob, ne, wo du jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen bequemere Arbeitsbedingungen nochmal teilweise hast. Und gerade diese Leute aus der Praxis rauszunehmen, man muss halt dann sagen, es sind immer Leute, die können dann vielleicht nicht alles unterrichten, ne, und auch vielleicht so ein Beispiel an erfahrene Anlagenmechaniker der kann dann vielleicht sehr gut solche Grundlagen praktisch unterrichten, ist aber vielleicht selber nicht so der Experte für die Wärmepumpe. Ne? Dafür kann man dann wieder jemand anders mit reinnehmen. Das heißt aber, wir brauchen einen Pool an vielen Schulungskräften, um letztendlich das inhaltlich zu füllen. So, und dafür müssen wir wirklich im großen Stil letztendlich die Leute ansprechen, die in Rente gehen, weil ansonsten schmälern wir ja wieder quasi die vorhandenen Fachkräfte. Ja. Das heißt, das ist eigentlich eine der spannendsten Zielgruppen tatsächlich.
Also ihr Lieben, die hier das gerade zuhören, wenn ihr Eltern habt, Onkel, Tanten, Freunde, Verwandte, Geschwister, die vielleicht bald in Rente gehen und im Handwerk arbeiten, zum Beispiel ElektromeisterInnen sind, dann meldet euch bei Leon.
Ja, müssen wir bloß noch genügend Schulungen auf die Straße bringen, dass wir alle aufnehmen können.
Ja, genau.
Das ist halt immer wie immer, ne? So eine Henne-Ei, ne? Auch immer so ein bisschen, ne?
Und damit kommen wir jetzt auch langsam Richtung Ende der Folge. Du hast jetzt schon so ein paar Sachen gesagt Richtung Zukunft, also was uns jetzt eigentlich erwartet. Aber hast du sonst noch besondere Erwartungen, Wünsche oder auch Dinge, die quasi aus deiner Sicht heraus passieren müssten, vielleicht in der Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, um dieses ganze Thema Fachkräftemangel besser nochmal meistern zu können?
Ja, ein bisschen fieser Punkt, ne? Fachkräftemangel wird auch gerade bei Unternehmen immer als, sagen wir mal, A-Level-Priority auf strategischer Ebene postuliert, oftmals aber nicht so finanziert oder aktiv gespielt. Das ist leider oftmals genau das Thema, was dann im Zweifelsfall als erstes irgendwie so ein bisschen hinten überfällt. Und das Problem ist einfach, es braucht Zeit. Es braucht Zeit, wirklich letztendlich so einen Talentpool aufzubauen. Es braucht Zeit, Leute zu qualifizieren. Und ich habe es jetzt im letzten Jahr live erlebt. Es wird kein externer Anbieter diesen Talentpool aus dem Nichts herzaubern können, wenn keine belastbare Nachfrage da ist. Ne? Also das heißt, man muss ganz klar auch als Unternehmen sich damit frühzeitig auseinandersetzen und wirklich mal reingehen in die konkreten Lösungen. Also ich kann auch jedem Unternehmen, das muss ja nicht mal Installation von Solaranlagen oder Wärmepumpen sein, man muss wirklich sich mal die Prozessschritte angucken und anschauen, welche Leute braucht man denn wirklich dafür? So, und wie findet man Wege, Leute reinzuholen? Ne? Und dann muss man wirklich reingehen und wirklich sagen, okay, das mal auszuprobieren, mit Bildungsträger optimalerweise zusammen, muss ja nicht mal wir sein. So, wir arbeiten ja auch mit vielen anderen Bildungsträgern zusammen. Ne? Also es ist ja wirklich bloß, wir haben das ins Leben gerufen, um das Thema besser zu verstehen. Wenn der Bildungsmarkt von alleine das irgendwann so aufgreift, dann konzentrieren wir uns vielleicht auf die nächsten Probleme, die da am Horizont kommen. Weil ich sag mal so, dieses Thema verschiedene Qualifizierungen, europäische Ebene, also ich find's echt schade, dass wir in Europa immer noch an dem Punkt sind, dass man nicht einfach zwischen Ländern wechseln kann und mit der Elektroausbildung dann zum Beispiel in einem anderen Land auch als Elektriker arbeiten kann. Das ist was für mich, was ich einfach ehrlich gesagt im Jahr 2024 leider nicht mehr verstehe. Warum wir immer noch an dem Punkt sein, und das ist für mich so dieser große Punkt in der Zukunft, dass man sagen kann, irgendwie diese Mobilität über Grenzen hinweg. Und auch so ein bisschen, ich sag mal, es ist unrealistisch, dass sich alles angleichen wird. Ne? Aber wir müssen da irgendwo einen Wege finden, dass wir sagen, es gibt diese Mobilität wirklich über Grenzen hinweg, so, und auch dann, egal mit welchem Hintergrund du kommst, dass du dann relativ simpel zur vollständigen Fachkraft werden kannst, wenn du aus einem anderen Land kommst. Das ist einfach noch viel zu kompliziert. Das dauert Monate, auch an Abstimmung und sonst was, bevor da überhaupt irgendwas passiert, konkret aktuell. Das ist wirklich im Hinblick wirklich auf das Thema Fachkräftezuwanderung auch echt ein Riesenproblem, weil ich glaube auch, dass wir es nicht nur mit Leuten aus dem Inland hinbekommen werden. So, ich plädiere immer sehr stark dafür, dass wir erstmal gucken, dass wir die Potenziale, die wir hier im Inland haben, nutzen. Ne, wir haben auch wahnsinnig viele Zugewanderte noch, die echt eine Perspektive in Deutschland auch suchen, die gerne eine Perspektive hätten, die man eigentlich nicht lässt. Und ich glaube, das könnte halt eine spannende Perspektive sein. Und dann gibt es viele Leute, die irgendwie aus transformationsbetroffenen Branchen in den nächsten Jahren ausfallen, ne? Die ja auch neue Wege brauchen. So. Aber wir werden natürlich auch das Thema Auslandsrecruiting in Zukunft brauchen. Und da muss ich einfach sagen, also da kommt zu den Problemen, mit denen wir eh schon in der Qualifizierung von Inländerinnen zu tun haben, noch das Thema Anerkennung dazu. Und dann wird's halt richtig verrückt. Und dann muss ich auch sagen, wundert's mich nicht, wenn man quasi dann als Fachkraft in ein anderes Land geht als Deutschland. aktuell. Das ist wirklich so für mich so das Thema, was gerade noch am Horizont steht, wenn wir mal die anderen Problemchen gelöst haben und im Inland vielleicht schon mal einer Person sagen können, du hast die Ausbildung, hey, mach doch noch die zwei Module und dann bist du auch in dem anderen Beruf quasi vollständige Fachkraft und hast noch mal eine Perspektive, dich weiter zu qualifizieren. Das ist so der erste Punkt, aber ja, das Thema Fachkräfteeinwanderungsgesetz muss halt operationalisiert werden noch, ne?
Alles klar, Initiator und Co-Lead von Ohne Hände, keine Wände. Vielen Dank, dass du heute dabei warst, Leon Trippel. Mach's gut, viel Erfolg bei euch in Zukunft.
Danke euch.
Recap. Julius, was hast du mitgenommen von der Folge? Was hast du gelernt?
Ich habe mich erstmal sehr drauf, diese Folge drauf gefreut, weil es gibt dieses Buch, vielleicht hast du das auch mal irgendwie hast mitbekommen, dass es gibt uns, das heißt die große Arbeiterlosigkeit. Und eben nicht Arbeitslosigkeit. Früher haben wir diese Herausforderung gehabt, zu viele Leute haben keinen Job und jetzt geht es eben hart in die andere Richtung. Und das ist eben nicht nur im Energiewendebereich so, sondern dieses Buch heißt Die große Arbeiterlosigkeit, warum eine schrumpfende Bevölkerung unseren Wohlstand bedroht und was wir dagegen tun können. Und da, wenn wir dann eben reinzoomen in die Energiewende, dann sehen wir eben, dass wir genau diese Herausforderung eben auch ganz substanziell Energiewende haben und dass es die Energiewende ja verlangsamen wird, wenn wir eben es nicht hinbekommen, da vielleicht auch modularer unterwegs zu sein. Mhm. Und deswegen freue ich mich, dass wir Leon da jetzt mit auch im Podcast hatten. Wir kennen ihn ja jetzt schon ein bisschen länger und ich finde, der Typ hat einfach richtig gute Energie und es ist einfach ein super, super wichtiges Thema und deswegen ist es gut, dass wir da so jemand wie ihn dabei haben. Und er hat das ja auch eindrucksweise einfach uns auch nochmal mitgegeben. Also allein diese Information, die du auch genannt hast, diese 70% bei den Energieversorgern, der MitarbeiterInnen dort gehen in den nächsten 10, 15 Jahren in Rente, naja, da müssen wir eben ganz viel machen. Und das sind ja die Leute, die irgendwie studiert haben und das sind nicht die Leute, die jetzt wirklich anpacken. Aber wenn wir eben da substanziell eine höhere Sanierungsrate haben wollen von 2%, 3%, dann brauchen wir richtig viele Leute und die müssen irgendwo herkommen. Und deswegen super wichtiges Thema. Und ich finde, er hat das richtig gut rübergebracht. Ich glaube, wir hätten noch eine halbe Stunde mehr reden können. Ja. Was hast du mitgenommen?
Ja, auf jeden Fall, das war auch ganz spannend. Wir haben jetzt gerade ganz am Ende nochmal so im Nachgespräch, hat er gesagt, ja, er hat sich ja auch natürlich ein paar Notizen gemacht, was er noch sagen wollte. Und da hatten wir auch nochmal drüber gesprochen, wie viele Fachkräfte, beziehungsweise wie viele Jobs im Energiewendebereich eigentlich über die letzten Jahre verloren gegangen sind. Und das war eben auch relativ substanziell. Und da sieht man das eben durch diesen Knick, er hat es ja auch gesagt, also der Einbruch einfach, der Einbruch beim Ausbau erneuerbarer Energien, dass das auch dazu geführt hat, dass wir eben sehr viele Jobs in dem Bereich verloren haben. Und wenn wir das nicht gehabt hätten, nicht nur beim Ausbau der Erneuerbaren besser dastehen würden, sondern eben auch mit den Fachkräften besser dastehen würden. Und genau, grundsätzlich, ich finde die Initiative echt spannend. Ich finde es echt cool. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass das ein bisschen herausfordernd ist. Also er hat es ja auch ganz, ganz am Ende nochmal so ein bisschen anklingen lassen gegenüber der Handwerkskammern und so. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass die natürlich da erstmal ja ein bisschen vorsichtig sind zu solchen neuen Initiativen, weil die dann in ähnlichen Gewässern fischen und Leute qualifizieren wollen.
Oder sie Angst davor haben, dass sie in diesen gleichen Gewässern fischen, ne?
Ja.
Hat er gesagt, dass das nicht unbedingt der Fall ist, aber ja.
Kann ich mir gut vorstellen, dass das auf jeden Fall eben nicht ganz einfach ist, da auch die Überzeugungsarbeit zu leisten, dass es eben nicht der Fall ist und eben auch diese Ansätze dann immer wieder zu erläutern, zu sagen, ja, wir machen eben diese einzelnen Teilqualifizierungen, was dann im Ende in Summe dann irgendwie das Ganze ergeben soll. Ich bin gespannt jetzt, wie es tatsächlich weitergeht. Ich kann mir vorstellen, dass eben viele Unternehmen da tatsächlich ein Interesse dran haben, aber wie er auch gesagt hat, es ist halt auch nicht leicht, die Leute zu kriegen, die das dann machen. Also im Zweifelsfall muss man da sogar eben über mehrere Unternehmen hinweg poolen oder bündeln, dass man dann so eine kritische Masse zusammenbekommt, für die es sich dann auch lohnt, diese Fortbildungs-, Weiterbildungsmöglichkeiten dann auch anbieten zu bieten.
Ja, und wenn man das eben nicht digital bündeln kann, dann ist das, glaube ich, auch relativ herausfordernd. Also ich glaube, das ist ja eigentlich ein Marktplatz, den du dann aufbaust. Ja? Du musst irgendwie die Leute, die Firmen finden, die Leute haben, die reinsenden wollen. Und dann musst du ein Matchmaking machen mit einem Ort, an dem dann die Ausbildung oder diese Teilqualifizierung stattfinden kann, plus jemand, der dann das anbieten kann und dann eben noch die selber, dass die das eben logistisch, ja, alles, ja, dass die diesen Marktplatz eben aufbauen. Ich glaube, das ist schon herausfordernd, ist genau aus dem Grund, die du auch angesprochen hast, dass es da verschiedene Interessen gibt, die da vielleicht das irgendwie auch erstmal beäugen und noch nicht so ganz klar sind, ob sie das eigentlich haben wollen. Und trotzdem glaube ich, dass es kommen wird. Die Frage ist eben, wie schnell das kommen wird.
Ja. Genau, so viel zur heutigen Folge. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, ihr habt auch was mitgenommen oder wir hoffen natürlich, ihr habt
natürlich
auch was mitgenommen und auch was gelernt. Ich glaube, es ist ja wirklich ein extrem wichtiges, spannendes Thema. Wie gesagt, ich hatte es ja auch am Anfang kurz erwähnt, dass das auch ein Thema war, was von euch öfters mal gewünscht worden ist. Und deswegen ist auf jeden Fall cool, dass wir darüber heute mal ein bisschen gesprochen haben.
Genau, und noch was, wir fragen euch ja manchmal, ob ihr noch Themen habt, die wir bearbeiten sollen oder von denen ihr euch das wünschen wollt. Und dann kriegen wir manchmal Kommentare auf Spotify und das ist super, freuen wir uns voll drüber. Das Problem bei diesem Spotify ist, dass wir nicht darauf antworten können, aber wir lesen jedes Kommentar und wir stellen das dann auch frei, dass es gesehen werden kann. Und wenn da Vorschläge drin sind, die wir gut finden, dann übernehmen wir die auch. Also wir sehen, genau, wir sehen das auch, das wollte ich eigentlich nochmal sagen.
Genau, da gibt es auch einen kleinen Sneak Peek für in 14 Tagen. Da wird es auch ein Thema sein, was schon mal in den Spotify-Kommentaren genannt worden ist.
Willst du das sagen?
Okay, wir können es auch schon sagen. Wir werden drüber reden, was eigentlich mit den Gasnetzen passiert. Also die Zukunft der Gasnetze. Ob das Ganze zurückgebaut wird, ausgebaut wird, weitergebaut wird. Damit werden wir uns beschäftigen.
Genau, und dann wissen wir, wir wollen noch ein Thema irgendwann mal Demand-Side-Management machen, weil wir auch Kommentare bekommen haben zu dieser Folge zum Ausbau der Netze mit, boah, wie hieß der Kollege? Dietz hieß er mit Nachnamen. Mit Thorsten Dietz von Tenet.
Von Tenet,
ja. Und da haben wir ein paar Kommentare bekommen, ah, das ist ja der, in Anführungsstrichen, ist der feuchte Traum, dass der Netzbetreiber das alles auszubauen. Aber wie sieht es denn mit Demand-Side-Management eigentlich aus? Also wir werden auch uns damit noch ein bisschen auseinandersetzen und bald eine Folge zu Demand-Side-Management auch hier haben. Also, das war's von uns heute. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Podcast gerne 5 Sterne. Wir freuen uns drüber. Folgt dem Podcast, weil dann kriegt ihr mit, wenn eine neue Folge raus ist. Und sonst hören wir uns wieder in 2 Wochen. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.
Ciao.